So, hallöchen meine Lieben. Heute ist Freitag, der 28. April 2023 und ich habe wieder einen lieben Gast zu Gast, einen lieben Freund, den ich mir schon lange gewünscht habe. Endlich ist er da. Michael Diestel, 50 Jahre alt, aufgewachsen in der Nähe von Hannover, hat dann in Hamburg gewohnt, Station. Jetzt ist er seit 2 Jahren auf Zypern, auf Nordzypern. Ist Investor, Network-Marketing-Genie, Freund, Mindset-Coach und wie das alles zusammenhängt, das hören wir uns jetzt gleich an. Herzlich willkommen, Michael.
Ja, vielen Dank, Ronny, und vielen Dank für die Einladung zu diesem geilen Podcast hier.
Ja, sehr gerne. Wie gesagt, es freut mich außerordentlich, dich endlich bei mir zu haben. Und die Aufnahmesituation, ich sitze hier in Essen, du sitzt, glaube ich, auf Nordzypern noch, ne?
Noch mehr.
Du bist ja wirklich viel unterwegs, du bist ja fast ein Chat-Setter, wie man sagt, ne? Sagt man das so? Ich weiß gar nicht.
So schlimm ist es nicht, also ich bin ja eigentlich ein ganz normaler Typ, aber ich reise halt ziemlich gerne, irgendwie das ist so mein Hobby. Und ja. Ich liebe die Sonne, Strand und Meer und das ist so genau meins, ne? Und so.
Ja. Ich bin immer schon mega neidisch, wenn wir uns besprechen oder auch mal per Videocall sehen, das ist schon immer erstaunlich, dass immer tolles Wetter, immer schön bei dir und immer, du hast immer ein Lachen auf den Lippen, weil ich meine, bei dem Wetter, was soll man machen, ne?
Ja, du, das Leben ist ja ernst genug, irgendwie, warum sollst du dann nicht auch mal einen netten Joke reißen und dann auch mal ein lustiges Lachen auf dem Gesicht haben, ne? Einfach mal ein bisschen Spaß haben am Leben. Das ist ja ganz wichtig und nicht alle Sachen so ernst nehmen. Das ist, ja, glaube ich, entscheidend.
Das ist ein guter Ansatz, Michael, das ist ein guter Ansatz. Ich würde heute mal gerne ein bisschen über dein Leben, also mega interessant. Ne? Wir kennen uns jetzt auch seit fast 1,5 Jahren und wie das also dann zustande gekommen ist, dann komme ich nochmal drauf zu sprechen. Aber erzähl doch mal, du bist ja aufgewachsen in der Nähe von Hannover. Ne? Ich meine, es ist ja jetzt, sage ich mal, eine Ecke in Deutschland, die jetzt nicht berühmt ist für übermäßigen Lifestyle und Freude, oder?
Die ist eigentlich nur für Jägermeister bekannt, wenn du so willst. Hier kommt, das ist nicht so weit weg. Jägermeister.
Okay, das wusste ich das gar nicht. Okay.
Ja. Aber aus der Stadt, wo ich komme, da ist zum Beispiel gibt es so ein ganz, ganz altes Werk, irgendwie das Fagus-Werk, das Weltkulturerbe. Und vielleicht kennt das der ein oder andere von euch da draußen. Und ja, eigentlich ist es wirklich eine Kleinstadt, so 35.000 Einwohner mit umliegenden Ortschaften ist das so. Und ich bin da groß geworden, in einer ganz behüteten Familie. Das heißt, meine Eltern, die haben beide bei einer großen deutschen Krankenkasse damals gearbeitet. Und ja, damit sind wir dann zur Welt gekommen. Ich habe noch eine Schwester, die ist ein bisschen jünger als ich. Wie hat meine Mutter denn aufgehört zu arbeiten? Und mein Vater hat das Geld herangebracht. Und was mich eigentlich immer so, ja, was mich mal so ein bisschen getriggert hat, war, dass der immer gearbeitet hat. Also so lange, wie ich den kenne, war der immer brutal aktiv. Das war schon so mit einer der ersten, der so einen Laptop mit nach Hause geschleppt hat. Die haben so die EDV aufgebaut damals in der Krankenkasse, wo er gearbeitet hat. Und der kam mit so einem riesigen Laptop. Das war, also heute würde man sagen, das ist ein Tischgrill. Also der Bildschirm war so klein wie ein Handy-Display. Also das so... Ja. Das kennen die meisten von euch da gar nicht mehr da draußen.
Das war so in den 80ern, würde ich tippen, ne?
70er, ja, 80er? Ja. Ja. Genau, das war so 80er war das, ne? So Mitte 80er war das, da fing das so langsam an, irgendwie mit allem möglichen Kram, so C64 kam dann da raus, ne? Und diese ganzen Modems, man, das kann sich heute kaum noch mehr vorstellen, dass wir vor so einem Modem gesessen haben und erstmal eine Stunde gewartet haben, bis die Internetseite aufgebaut hat, ne?
Oh ja, good old times, ja. Aber du, weil du sagtest, dein Vater hatte oder deine Eltern dann schon zu Hause, war das dann schon das erste Homeoffice sozusagen damals?
Ja, der hat immer viel Arbeit mit nach Hause genommen. Ne? Der hat sehr viel gearbeitet, dadurch, dass sie diese Datenverarbeitung da aufgebaut haben, die EDV. Damals war das alles noch mit Magnetbändern, so riesengroße Schränke mit riesigen Magnetbändern. Also er hat mich da mal mitgenommen in so ein Rechenzentrum. Das war schon ziemlich beeindruckend, als ich das gesehen habe. Und er hat natürlich immer Arbeit mit nach Hause gebracht. Er hat dann abends, ist er so 19, 20 Uhr nach Hause und hat dann immer noch da bis um 10 am Rechner gesessen. Hat dann noch was gemacht, programmiert und was weiß ich nicht noch alles. Also er hatte wenig Zeit für uns.
Wie alt warst du da? Wurde das so, sag ich mal, dir bewusst geworden ist, dass wenig Zeit da war?
Ja, da war ich so... 8, 9 war ich da so ungefähr. Das war so die Zeit, wo das so angefangen hat. Und wir haben eigentlich so viel Zeit bei meinen Großeltern verbracht und die haben uns eigentlich so mehr oder weniger großgezogen und so Werte vermittelt. Und da bin ich heute auch sehr, sehr dankbar für, weil meine Oma, das war eine sehr, sehr herzliche, und mein Opa war dann so eigentlich so eher so derjenige, der auch mal den Rohrstock in der Hand hatte, ne? Also okay. es hat mir nicht geschadet. Und heute bin ich, würde ich einfach mal so sagen, so das fehlt halt vielen auch da draußen, ne? Das mal auch so in diese Schranken so weisen, ne? Wenn ich so viele Leute da draußen so sehe, so was da einfach so für mich total klar ist, was man einfach nicht macht, das macht man einfach nicht, das gehört sich nicht, und das hat man, wenn man das mit einem guten Elternhaus eigentlich verbunden gekriegt hat, so in der Erziehung, würde ich es einfach mal so sagen, dann hat man das einfach so mitgekriegt, dass man manche Sachen einfach nicht macht. Mhm. Wie zum Beispiel auf der Straße kleben. Ne? Ist sowas von sinnfrei, diese Geschichte. Gerade halt, weil man natürlich die Menschen halt trifft, die in dem Fall die Menschen sind, die wirklich auch fürs Bruttosozialprodukt hier sorgen und nicht die diese ganzen Fäden eigentlich in der Hand haben und leiten. Also da müsste man an ganz andere Stellen gehen.
Ja. Ja, ich glaube auch, dass gerade deine Großeltern und jetzt auch meine Großeltern, die haben natürlich auch andere Zeiten erlebt, ne? Die sind im Krieg aufgewachsen, Nachkriegsgeneration. Die haben natürlich auch von den Werten her so ganz andere Dinge vermittelt bekommen, auch von ihren Eltern. Und ich glaube auch, dass diese Entbehrungen, die hinnehmen mussten, haben die natürlich dann auch, Dinge gesehen, wie, was wir so haben, was für uns selbstverständlich ist, haben die natürlich als extrem Luxus betrachtet, ne? Und ich glaube auch, dass die uns dann damals schon immer wieder ein bisschen geerdet haben, ne? Mit ihren Aussagen.
Auf jeden Fall. Also die haben das natürlich wirklich so auch verkörpert. Die waren sehr, sehr dankbar auch mit wenig zufrieden und haben auch eine große Demut dem Leben gegenüber gehabt, ne? Weil die natürlich auch viel erlebt haben. Wenn man das auch ein bisschen mal immer wieder Revue passieren lässt und wie das es einem heute, egal wie schlecht es einem da draußen geht, doch immer noch viel, viel, viel besser geht als hunderttausenden Millionen anderen Menschen auf der Welt. Irgendwie, dann kommt man eigentlich ziemlich schnell wieder in diese Erdung rein. Und das ist auch ganz gut.
Da gebe ich dir 100% recht. Das ist auch immer wieder mal gut. Gerade du bist viel auf Reisen, ich auch. Und gerade wenn man ein bisschen über den Tellerrand blickt von Deutschland oder Europa, und man braucht gar nicht so weit zu gehen, es reicht schon Osteuropa, da wird man dann doch immer wieder geerdet, wie viel man hat, wie gut es einem geht und wie beschwerdefrei man doch lebt.
Ja, ja, das stimmt. Da hast du vollkommen recht.
Gut, du bist dann praktisch, ihr wart in der Schule, nehme ich mal an, ne? Geh von aus. Und seid dann Nachmittag dann immer gleich zu den Großeltern gefahren?
Zum größten Teil ja. Also so war das eigentlich. Ich habe Schule besucht, ganz normal, aber auch, also Realschule habe ich gemacht, mittlere Reife. Ich habe danach und war halt ganz, ganz oft bei meinen Großeltern. Habe danach dann eine Lehre als Koch angefangen. Das war bei mir ganz, ganz easy so. Also ich habe so ein Berufsgrundbildungsjahr da gemacht, also nicht so ein Berufsgrundbildungsjahr, aber so ein Berufsfindungsseminar gemacht und damals so noch die vom Arbeitsamt so rumgefahren und dann konntest du so Fragebogen ausfüllen. Und dann haben die für dich immer das halt gesucht, was so für dich wirklich so das Beste war. Und bei mir war das dann halt damals, gab es zwei Sachen. Das eine war Koch, das war so das, was rausgekommen ist. Und das andere war Polizist. Eigentlich wollte ich Grafikdesigner werden, das war aber nicht dabei.
Oh, okay. Und,
dann habe ich gedacht, okay, Polizist, nee, da hast du gar keinen Bock drauf. Wirst halt mal Koch. Ne? Und so habe ich das damals eigentlich so gemacht und so ist das damals so vonstatten gegangen. Ich habe dann eine Kochlehre angefangen, das ging auch ziemlich entspannt. Also es war wirklich so, ich habe eine Bewerbung geschrieben, die haben mich gleich genommen. Und also da hast du, ja gut, war damals nicht so der Job, was unbedingt viele Leute machen wollten. Ich habe das dann gemacht, aber ziemlich schnell gemerkt, dass das doch nicht so ein Zuckerschlecken ist. Also ich habe wirklich auch eine harte Schule in der Lehre genossen. Das war wirklich meine Chefin, das war wirklich mein lieber Mann, das war nicht ohne. Also da ist so manches Wort gefallen, was du nicht so gerne gehört hättest. Und ich habe so, glaube ich, nach 3 Wochen so das erste Mal überlegt, hinzuschmeißen. Und hatte mich mit meinem Vater getroffen und mit seiner damaligen Frau denn. Also meine Eltern haben sich dann scheiden lassen, wo ich 16 war. Und ich habe aber dann auch zu meinem Vater gesagt, das ist alles richtig gemacht.
Okay.
Weil meine Mutter wirklich zu dem Zeitpunkt, also jetzt ist das ganz anders, aber zu dem Zeitpunkt war die halt wirklich nicht nett zu ihm. Na, das muss man sagen. Er hat wirklich alles dafür gegeben, dass es uns gut geht. Und also ich wollte einfach nur Zeit mit ihm verbringen, aber ja, es ging halt nicht. Ne? Und irgendwann hat er dann halt diesen, ja, den Schleudersitz gezogen und ist dann halt ausgestiegen aus dem Karussell. Ne? Und ja, nach dem Ding habe ich dann mit ihm so ein Gespräch geführt auch und habe ihm das gesagt, dass es alles so gut ist, wie er es gemacht hat. Und seitdem ist er eigentlich auch so mehr oder weniger Mentor so für mich, wenn man so will. Und ich gehe wirklich zu ihm auf.
Ja.
Und auch zu meiner Mutter natürlich auch, weil das sind wirklich zwei wichtige Personen in meinem Leben. Und ich hatte dann dieses Gespräch.
Leben beide Eltern noch, Michael?
Bitte?
Leben beide Eltern noch?
Leben beide noch, ja, ja.
Ja, schön.
Ich hatte dann dieses Gespräch, weil ich wirklich hinschmeißen wollte. Und mein Vater hat gesagt, Junge, wenn man was anfängt, zieht man das auch durch. Das war so sein Satz. Und der ist mir eigentlich so im Kopf geblieben. Und ich habe dann einfach nur gesagt, okay, das machst du jetzt und ist egal. Ne? Ist egal. Ich schluck einfach runter und zieh so deine Lehren draus, eck dann nirgendwo an und mach das Ding einfach. Ne? Und dann habe ich die Kochausbildung durchgezogen, war mir aber wirklich schon klar im Nachhinein, dass ich das nicht lange durchhalten werde oder nicht lange machen. Warum? Weil du gehst morgens im Dunkeln dahin im Winter und kommst abends im Dunkeln nach Hause. Und das war für mich eigentlich so ein Ding, ich habe eigentlich nie Leute gesehen, das gab es damals nicht so, diese offenen Küchen und sowas, das ist erst seit Jamie Oliver so. Du warst irgendwo immer weggesperrt, hinten in Katakomben, in Kellern oder okay. Meistens in Räumen, wo du nur ein Oberlicht hattest, das war irgendwo hinten in einem Hotel und waren alles nette Leute, aber sind wir mal ganz ehrlich, die meisten aus der Gastro sind entweder schwer geschädigt, psychisch gestört oder halt aber Betriebsalkoholiker, die Köche. Ne? Ja. Also da gibt es, glaube ich, ganz wenige, die total normal sind. Also das ist wirklich ganz krass. Also ich habe wirklich viel, viel, viel erlebt da auch in der Zeit, aber das würde Abende füllen.
Es war ja auch früher, sagen wir, ein Koch ist nicht so hip wie heute. Ne? Ich meine, heute ist doch ein Koch durch die ganzen Fernsehkochshows auch und dieses ganze Gehype doch schon wahrscheinlich ein anderes Standing wie damals. Ne?
Total. Also das war ganz andere Welt damals. Also wirklich. Und was mich auch immer genervt hatte, war, dass du von dem Trinkgeld nie was abgekriegt hast. Okay. Das haben die also nie geteilt. Das war auch immer so ein Ding, was ich immer gehasst habe auch. Und ja, aber wie gesagt, ich habe es nicht lange durchgezogen. Ich bin danach dann ich habe dann immer schon parallel Fitnesstraining gemacht, habe da sehr schwer auch trainiert, jahrelang schon und habe mit 18 angefangen und habe dann irgendwann, ich glaube, da war ich 21 oder sowas, da ist ein Freund auf mich zugekommen, dann sagte der, du, mein Vater und ein Hotelier, die bauen in Magdeburg, die haben so mehrere Objekte gekauft und der baut da so ein Resort auf. Ich sage, was ist ein Resort? Und ich damals gar nicht so mit in Kontakt gekommen. Und er sagt ja, so ein Apartment-Resort mit so Kosmetik drin und so ein paar Sachen und Fitnessstudio und sowas. Und da soll auch ein Bistro rein, ob ich nicht Lust habe, dieses Bistro zu machen. Und da habe ich gesagt, ja, klar, warum nicht? Ne?
Also als Selbstständiger oder dort arbeiten?
Als Selbstständiger, ja, genau. Also nicht als Angestellter, sondern in der Selbstständigkeit dann halt das zu machen. Und wir haben dann über alles gesprochen. Ich habe gesagt, was wir brauchen, was da rein muss. Und ja, ich habe dann für ein Jahr lang eigentlich so eine Hausverwaltung gemacht, habe so eigentlich die Baustelle bewacht. Da sind fast jede Nacht irgendwie Leute eingebrochen, die Baumaterial geklaut haben in Magdeburg da. Also es war echt, ich war immer mit einem Staubsaugerrohr bewaffnet und bin dahinter
also da hinterher. Also kurz nach der Wende, ne? Gewesen sein.
Also kurz nach der Wende, ja, ja.
Ja, also war Anarchie in Deutschland.
Da war richtig schlimm, ja. Und da war auch noch wirklich so Alkohol auf der Baustelle und sowas. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, wie oft ich da einen betrunkenen Bauleiter irgendwie so abgelehnt habe. Ich habe dann die Vermietung eigentlich gemacht für diese Apartments und habe dann mir dadurch dann natürlich das Startkapital erarbeitet, mit ein bisschen was zurückgelegt für dieses Bistro in Magdeburg. Ja, und ich habe damals aber gewusst, irgendwie, du musst dich hier richtig anstrengen, musst richtig Gas geben, und damit das richtig funktioniert. Und ich hatte eigentlich zu wenig Kapital dafür. Wenn ich ganz ehrlich, ich hatte 30.000 Euro Startkapital für alles, was man sich so vorstellen kann, also für Werbung, für Personal, erstmal so die ersten Monate so zu überbrücken. Und das war halt ziemlich schnell verbraucht. Ja. Ich hatte relativ wenig Kunden, weil das Haus war noch nicht vermietet und ich habe da eigentlich spekuliert, weil gegenüber sollte eine große Telekom-Zentrale gebaut werden. Hm. Das sollte ohne ohne Gastro sein, also ohne Küche, ohne Kantine. Und da habe ich natürlich gedacht, boah, geil, kannst du schön was anbieten. Irgendwie machst du für die immer so Mittagstisch oder sowas für ein paar Euro. Perfekt. Ne? Und ja, das ist dann aber ewig nicht fertig geworden, diese Geschichte, also sprich dieser Bau. Und ja, im Nachhinein ist dann rausgekommen, dass die auch eine Kantine bauen. Und ja, dann habe ich gedacht, boah. Also alles, was so passieren kann, an Eventualitäten, was nicht so super läuft, ist da passiert. Und nicht ich habe dann wirklich nach 3,5 Jahren habe ich dann zugeschlossen und ich hatte nichts mehr. Also ich hatte einen kaputten Nissan Sunny unterm Hintern, da musste ich alle 100 Kilometer Batteriewasser auffüllen, weil die Lichtmaschine kaputt war. Dann, und ich hatte eine Sporttasche mit meinen Klamotten, das war's. Mehr hatte ich nicht.
Der Rest hat. Wo hattest du damals gelebt, Michael? Hast du in Magdeburg eine Wohnung gehabt? Oder bist du gependelt?
Nee, ich habe in dem Haus da auch eine Wohnung gehabt. Okay. Also ein kleines Apartment, 13 Quadratmeter. Ja, genau. Aber ja, das Leben hat mich damals ganz schön gezeichnet, weil ich habe wirklich von morgens bis abends gearbeitet. Ich bin morgens um 5 zur Metro, habe um 9 den Laden aufgeschlossen und bin nachts um 2 oder 3 teilweise raus. Und das war
Anfang 20 so, ne?
Ja, also wenig Schlaf. Ne, da war ich so 21, 22. Wenig Schlaf und wenig soziale Kontakte und. Also es war wirklich, also nur halt über den Laden die sozialen Kontakte und das war's dann halt.
Hast du dich dann, heutzutage, jetzt reflektieren wir zwei anders, aber was war dann damals? Hast du dich da hingesetzt, warst verzweifelt und hast gedacht, jetzt ist alles vorbei oder hast du dann gesagt, jetzt erst recht und hast was anderes gemacht?
Ja, also das war so ein kurzer Moment dieser Resignation und so ein kurzer Moment des Verlustes, aber dieses Jammern, das hilft ja nichts. Ne? Also das bringt dich ja nicht weiter. Und das habe ich damals schon eigentlich so gemerkt. Ich habe gedacht, du, das Leben geht eh weiter. Du musst dich jetzt einfach bewegen. Ne? Du musst jetzt weitermachen, musst nach vorne blicken und was hinter dir ist, kannst du eh nicht mehr ändern. Was soll's? Ne? Mhm. Aber was nach vorne kommt, was vorne ist, das kannst du ja ändern. Ich bin dann einfach mit dem Auto wieder zurück. Und meine Mama, die hat damals auch einen neuen Partner gehabt. Die hatten sich gerade kennengelernt und die ist zu ihm gezogen. Und ich hatte dann halt wirklich angefragt, ob ich da wohnen kann erstmal. Irgendwie sie wusste, dass ich komme, dass ich zurückkomme. Und dann sagte sie aber zu mir, nee, irgendwie mein neuer Partner, der will das nicht. Ich sag, ja Mama, wo soll ich jetzt schlafen? Irgendwie im Auto oder? Ja, und dann war ich total verzweifelt. Dann habe ich einen Freund angerufen, dem bin ich heute noch dankbar, Frank Steinkross. Und der sagte, du, kein Problem, wir haben hier unten noch einen Raum irgendwie bei uns im Haus, da kannst du gerne erstmal bleiben, ich nehme dafür auch nichts, kannst erstmal pennen, bis du dich wieder erholt hast, aufgerappelt hast, alles gut.
Schön. Ja.
Und ich hatte ja damals wirklich viele, viele Schulden, also das ist ja ein Riesenberg, irgendwie so 30.000, ne, 35.000 Euro, und dann waren ja damals 70.000 Mark, ne, das ist
ja Wahnsinn. Ne?
Ja, klar. Das kannst du ja auch nicht eben mal so abarbeiten.
Ne? War ja auch noch das Geld anders wert. Ne? Ich meine, 70.000 Mark hast du damals viel mehr bekommen wie heute.
Ja, na klar. So ist es. Ne? Einmal Geld halbiert und den Preis auch immer verdoppelt.
So genau. Ja, aber ich finde das total spannend, dass du damals schon in dem Alter dieses Mindset hast. Das haben ja wirklich damals, beziehungsweise auch heute noch die wenigsten, ne? Dass sie so stark reflektieren. Das ist schon erstaunlich.
Es bleibt ja nichts anderes übrig. Also wenn du auf dich allein gestellt bist, dann musst du ja halt was machen auch. Ja. Das habe ich dann eigentlich wirklich so auch gemacht. Ich habe dann angefangen, wirklich mir einen Job zu suchen wieder. Und ich war dann halt nur zweite Wahl. Aber für mich war immer klar, go the extra mile. Das gebe ich auch jedem mit von meinen Freunden oder von Leuten, die mich fragen, die eine Hilfestellung haben wollen, die sagen halt, was kannst du mir mitgeben auf dem Weg? Hast du eine Empfehlung? Hast du einen Tipp für mich? Go the extra mile. Das ist immer das, was ich immer sage. Das habe ich irgendwann mal gehört bei irgendeinem Seminar und ich fand das gut. Und das hat auch wirklich so eingeleuchtet. Das heißt jetzt zum Beispiel, ich war nur zweite Wahl bei dem Job, den ich da hatte. Ne? Ich war nicht die erste Wahl und ich habe dann gedacht, okay, du suchst jetzt halt einfach weiter, bewirbst dich, bin immer hingefahren, auch in die Restaurants und habe dann halt händeringend gesucht.
Du hast dann als Koch weitergejobbt.
Ja, ich wollte dann als Koch natürlich, weil ich halt nichts anderes konnte und habe natürlich auch Industrie probiert, aber dann nehmen sie dich ja als Ungelernten nicht. Ne? Das ist ja halt so ein Ding. Und Hilfsarbeitersachen, so, das gab es damals noch nicht so. Und diese Zeitarbeitsfirmen, die sind auch viel später erst gekommen. Und naja, ich habe dann wirklich als Koch wieder einen Job gesucht Und bin denn, der hat dann Gott sei Dank 2 Wochen später, hatte der mich dann angerufen und sagte, du, hast du noch Interesse? Irgendwie der andere hat abgesagt, ist ihm zu viel Arbeit. Ich sage, klar. Ich sitze schon im Auto, habe ich gesagt, ich komme gleich vorbei. Hatte gar kein Auto. Also ich bin damals, bin ich mit einem geliehenen Roller, mit einem 50 Kubik Zentimeter Roller immer gefahren und habe dann damals in einem Ort gewohnt, vor dieser Stadt. Also das waren noch 15 Kilometer bei Wind und Wetter, auch im Winter, auch bei Schnee, mit dem Roller gefahren, ne, um wirklich dahin zu fahren. Also so, mir braucht keiner sagen, irgendwie, dass das Leben hart ist. Ich bin dann auf jeden Fall hingefahren, habe diesen Job angefangen und das war erst auch in so einem Café, also so ein ganz weg und versteckt einfach so und ganz weit weg. Das war auch wieder so ein Ding, wo ich gesagt habe, eigentlich auch nicht so das Richtige für mich. Aber Extra Mile, immer mehr machen und nichts dafür verlangen. Immer pünktlich sein. 15 Minuten vor der Zeit. Wenn du um 8 anfängst, bin ich 7.45 Uhr da gewesen. Solche Sachen. Ich habe dabei teilweise nachts gearbeitet, weil es natürlich ein Bäcker ist und du musstest dann auch so Brötchen vorbereiten für die einzelnen Filialen, die die hatten. Ja. Weil wenn du nachts um 3 immer Arbeitsbeginn gehabt. Ne? War dann aber auch 3:15 da. Ich war dann immer der Erste, der vor der Tür stand, weil natürlich die anderen nur 3 gekommen sind. Ne? Aber ich wollte einfach ein gutes Bild abgeben auch. Und ich wusste einfach, wenn du viel leistest, dann lohnt sich das irgendwann mal. Und das zahlt sich aus. Wenn du nett bist zu Leuten, hilfsbereit, dich drum kümmerst, dann wird auch was wiederkommen. Und genau so war es dann halt auch. Ne?
Hat es der Chef dann schon gesehen, ne, dass du dann mehr Einsatz zeigst wie alle anderen?
Der nicht. Das ist ganz lustig, weil der hat einen zweiten Laden aufgemacht. Und dann fing diese Sache an mit dieser vor den Leuten zu kochen, diese Jamie Oliver-Geschichte.
Ah, okay.
Da habe ich dann so mittags immer so vor den Leuten halt so gekocht mit so einem Wok und sowas und habe die dann gefragt und habe die bedient und alles. Und zufälligerweise, und ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt immer noch trainiert, also immer noch Fitnesstraining gemacht in mehreren Clubs und sowas und ich wollte mich dann einfach auch so verändern. Ich habe dann halt gedacht, Mensch, brauchst du noch Geld nebenbei? Dann habe ich nebenbei alles Mögliche gemacht. Ich habe noch Versicherungen verkauft, ich habe noch Aktienfonds verkauft, ich habe in der Disco gejobbt, als Barkeeper Cocktails gemixt am Wochenende und hatte natürlich kein Auto. Ich habe mir von dem Trinkgeld immer ein Taxi gegönnt, ne? Was ich dann gekriegt habe, um da wieder nach Hause zu kommen, dass ich nicht mit dem Fahrrad oder mit dem Roller fahren musste morgens um 6. Und so war halt einfach diese so mein Leben. Und in dem Moment öffnet sich eine Tür. Ne? Ich habe dann als Fitnesstrainer ja eigentlich so einen Job gesucht, einen Nebenjob wieder und habe mich in mehreren Clubs so vorgestellt und auf einmal sehe ich jemanden, den ich kenne. Das war der Christian Klose, ist ein Freund von mir. Ne? Und der sagte, dich kenne ich. Und ich sage, ja, du kommst jeden Tag bei mir essen, bestellst dir immer einen Salat mit Hähnchenbrust ohne Dressing. Ne? Und er sagt, ja, genau. Ne? Mensch, das ist ja cool, was kann ich für dich tun? Ne? Und ich sage, du, ich suche einen Nebenjob, 450 € Stelle irgendwie, ich bin Fitnesstrainer und mache das schon ein paar Jahre. Und er sagt, ja, cool, wann kannst du anfangen? Und ich sag ja, sofort, ich bin da. Na, ich habe alles dabei, los geht's. Und er sagte, ja, klar, kein Problem, fängst du gleich an. Los geht's, ich zeig dir alles, wie es geht. Und der hat mich erstmal so rangeführt und hat mir alles gezeigt, wie es funktioniert. Ich hatte natürlich gar keine Ahnung.
Er hatte damals ein Fitnessstudio als Besitzer?
Ja, der hat den kleinen Fitnessclub, so 500 Quadratmeter. Damit fing eigentlich so alles an. Ne? Und ja, der hat mir dann alles gezeigt, wie man auch so Kurse gibt und sowas. Und ich war ja damals nur ein Kraftsportler. Ich hatte ja keine Ahnung von Ausdauertraining und sowas.
Ne? Aber du hattest deinen Trainerschein schon gemacht in der Zeit, ne?
Ja, ja, das hatte ich alles schon. Ja. Da war Bundeswehr noch dazwischen. Da habe ich das dann noch gemacht.
Okay.
Bei der Bundeswehr schon. Und da war ich dann für ein Jahr knappes. Ja, und daraufhin irgendwie habe ich dann bei ihm gearbeitet. Er hat mir alles gezeigt, hat mir Kurse gezeigt, so Kurse nachgebracht, wie das geht und sagte dann, du, wir machen jetzt erstmal so eine halbe Stunde Bauchtraining, irgendwann gibst du mal diesen Kurs. Ich sagte, naja, halbe Stunde Bauchtraining, so Pille-Palle-Kram hier. Ne? Und ich gehe dann da rein und ich habe halt nach 4 Minuten gedacht, ich muss von der Welt und ich breche in der Mitte auseinander. Also, so ein Gefühl war das. Ne? Und da habe ich das erste Mal gewusst, okay, es gibt noch was anderes als Gewichte stemmen da draußen. Ja, und so hat das dann halt angefangen und dann ist irgendwann aus diesem kleinen Nebenjob, nachdem er eine große Anlage gebaut hat, wo ich denn meinen Kochjob an den Nagel gehängt habe und dann da halt wirklich angefangen hat. Er hatte mich dann gefragt, ob ich die Clubleitung übernehmen möchte von dem neuen Laden.
Oh, wow.
Und hat das natürlich auch begründet. Er hat halt natürlich auch gesagt, weil du halt immer da bist, weil du halt wirklich immer erreichbar bist, weil du immer Aushilfe warst, weil du immer gesprungen bist, wenn irgendwer nicht konnte, weil du immer diese Extrameile gegangen bist. Und das ist es, worauf es ankommt. Na, heute ist keiner mehr bereit, diese Extrameile zu gehen. Wenn ich so heute so höre, irgendwie so von meinen Freunden, das sind ja alles Unternehmer, die meisten davon, und dann haben die Vorstellungsgespräche, dann kommt die erste Frage, wie viele Tage Urlaub habe ich? Ja. Was verdiene ich? Und gibt's hier ein Sabbatical? Ja. Ne? Und wie ist denn das mit Mutterschutz oder so ein Zeugs? Ne? Da denke ich immer, Alter, erstmal vielleicht mal fragen, was du für die Firma tun kannst.
Ne? Ja. Das ist wirklich spannend. Ne? Ich meine, auch gerade, wo du sagtest, du hast ihn da kennengelernt, das ist alles so gesetzte Anziehung auch. Ne? Und da glaube ich auch fest dran. Und du hast einfach, bist die extra Meile gegangen, hast dich immer wieder reingehangen und dann kommt irgendwann im Leben so ein Mensch auf dich zu, ne, der dir eine Chance bietet. Und die hast du ja durch ihn bekommen.
Total, ja. Ich habe vielen, vielen Tausenden von Menschen geholfen, irgendwie ihren Körper in den Griff zu kriegen, würde ich einfach mal so sagen, und sich gut zu ernähren.
Du hast dadurch jede Menge zurückgegeben auch, ne?
Ja. Also ich glaube schon, dass ich viel zurückgegeben habe. Weiß ich nicht.
Wie lange hast du dann dort gearbeitet, in diesem Studio? Ich meine, du bist dann, hat er dich zur Studioleitung, das heißt, du bist dann Vollzeit Studioleiter geworden im Endeffekt, ne?
Ja, ja. Also ich habe da mit 27 Jahren gestartet. 26, 27 muss ich da gewesen sein, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Und damit habe ich gestartet und habe gleich halt diese Studioleitung übernommen. Damit fing das an. Und ich bin dann halt ausgestiegen, da war ich 43. Wow. Also meinem 43. Lebensjahr habe ich das wirklich den Laden nach vorne gebracht, den zweiten Laden nach vorne gebracht mit ihm zusammen und viele, viele, viele Menschen gesehen, viele Leben verändert vielleicht auch. Also viel gemacht.
Und dann gab es ja auch wieder so ein Stück in deinem Leben, ne, wo du, glaub, hast jemanden kennengelernt in der Zeit auch?
Ja, also
wenn
ich habe
so auf dem Teller präsentieren darf, die Frage.
Also meine damalige Frau habe ich kennengelernt.
Genau.
Die habe ich im Club auch kennengelernt und wir haben uns dann wirklich auch angenähert in dem Club und sie fand mich echt scheiße am Anfang. Das hat mir auch immer gesteckt. Sie hat mich immer so, hat immer gedacht, ich bin so ein arroganter Fatzke, aber bin ich ja eigentlich gar nicht.
Ja, okay.
Das ist halt vielleicht auch Unsicherheit gewesen eine ganze Zeit lang und Fitnesstraining oder Kraftsport hat ja auch so ein bisschen was mit Selbstvertrauen aufbauen zu tun und so. Und ja. Mein Selbstvertrauen war damals schon, war zwar gut, aber nicht so, dass du sagst halt, ich bin jetzt bei 100%. Ne? Das hast du ja nicht. Wenn man das so selber reflektiert, dann ist man oft immer unsicher, weiß nicht, ob das richtig ist und. So habe ich mich damals auch gefühlt und für einen Außenstehenden sah das vielleicht so aus wie Arroganz, ne? Würde ich fast so sagen. Ne? Das könnte so sein.
Ja gut, aber das ist halt immer so eine subjektive Betrachtungsweise wahrscheinlich von der Situation her. Ne?
Auf jeden Fall. Ja, wir sind uns näher gekommen und daraus ist eine wundervolle Tochter entstanden, die ist mittlerweile 21. Also ganz toll. Die ist jetzt gerade auch auf so einem Selbstfindungstrip, die weiß auch noch nicht so, was sie machen will.
Ja, aber ich glaube, das ist auch mega wichtig, ne? Das ist, dass man das im Leben, je früher, glaube ich, desto besser, je früher man diesen Selbstfindungstrip für sich entdeckt, ist. Ich finde es mega toll. Ich habe es leider erst vor 3-4 Jahren entdeckt. Aber ja, irgendwann im Leben kommt's.
Ja, irgendwann im Leben kommt so eine Situation so für dich, wo du halt einfach dich hinterfragst, dich selber hinterfragst, viele Sachen in Frage stellst und auch irgendwie so überlegst, ist es das jetzt? Oder hast du noch was anderes vor?
Aber kannst du das bestätigen? Ich meine, bei mir, oder ich sehe es auch bei Freunden, ist es leider immer so, dass man vom Leben erst oder vom Universum einen richtig großen Arschtritt braucht, um sich hinzusetzen und sagen, scheiße, ich muss jetzt doch irgendwas ändern. Also so war es bei mir. Ich meine, ich habe auch einen riesen Arschtritt bekommen und dann habe ich mich erstmal reflektiert. Also erst muss man wirklich ganz unten sein, um wieder nach oben zu blicken, finde ich.
Ja, dadurch, dass das bei mir eigentlich so war, dass ich so einfach immer nach vorne geblickt habe. Ich war ja wirklich, denn als ich bei dem Freund da gewohnt habe, weil ich ja gar keine Bleibe hatte, das ist ja wirklich so wie so ein tritt mit Anlauf irgendwie in die Geschlechtsorgane, muss man ja so sagen. Und du hast ja nichts. Du hast ja nichts. Und ich habe da wirklich in so einem Kellerraum gepennt, ne, auf so einer Klappmatratze. Ich hatte nichts, Ronny. Ich hatte noch nicht mal die Kohle, den Roller zu betanken. Ich hatte wirklich nichts. Wirklich. Und ich habe einfach angefangen, halt bei den beiden halt wirklich so ein Pärchen, so ein schwules Pärchen ist es bei denen zu leben. Ne, und weil ich früher mit ihm immer trainiert habe und der hat sich dann halt viel, viel später erst geoutet, aber es ist auch egal. Also das waren halt so Sachen, die haben mir immer geholfen. Ne, und ich bin ja heute noch dankbar. Ich sag dem das jedes Jahr, wenn der Geburtstag hat, kriegt der von mir eine Karte. Oder kriegt er von mir auf jeden Fall über Facebook einen schönen Text, wo ich ihm jedes Jahr dafür danke, dass er das damals einfach so gemacht hat, ohne irgendwelche Hintergedanken und mich da durchgefüttert hat, auch erst mal einen Monat, bis das erste Gehalt gekommen ist, ne, dass ich überhaupt erst mal leben konnte, atmen konnte. Ne. Das war so der Punkt, ne, weil meine Eltern, die waren selber mit ihrem eigenen Leben beschäftigt, die hatten selber in dem Moment nichts, weil mein Vater diese Scheidung hinter sich hatte, da immer noch viel dran zu knapsen hatte und meine Mutter natürlich auch in dem Fall natürlich nicht viel Geld, neuer Partner und der auch ein bisschen komisch zu dem Zeitpunkt, also mittlerweile ist das alles schön, ne?
Ja.
Gerade mit meiner Mutter, der Partner ist leider vor 2 Jahren verstorben, und aber mit ihm war ich hinterher auch wirklich dann fein, ne? Das ist auch sehr gut verstanden. Ist halt ein Prozess. Und so zu deiner Frage nochmal zurückzukommen. Ich denke, wenn man auf die Fresse fällt, so wie du es ja gesagt hast, oder so ein Schicksalsschlag oder wie auch immer der sein mag. Aber es gibt so 2 Sachen, die extrem gefährlich sind. Wenn man, die erste Sache ist, sich in diesem Schicksalsschlag zu verlieren. Da einfach drin festzukleben. Das ist wie so ein Fliegenfänger, wo du dran backen bleibst, den du einfach nicht mehr loskriegst. So ein Ding, ne? Und man muss sich von dem Kram lösen. Wenn er dich fängt, zieht er dich immer weiter in diesen Strudel runter und dann irgendwann ist das Loch so tief, dass du nicht mehr hochkommst. Das ist richtig schwierig. Und das Zweite, was daran gefährlich ist, ist, dass von außen Leute auf dich einreden, die immer so von außen immer so dein Bestes wollen. Und was ich so gelernt habe, so diese ganzen Jahre, ist, wenn sowas halt kommt, einmal kurz aufstellen, schütteln, Krone richten, weitermachen. Und einfach diese Vergangenheit, die ist hinter dir. Es gibt so einen schönen Satz, ich glaube, es ist von Kung Fu Panda, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Da sagt so eine Schildkröte, die sagt, yesterday is history. Tomorrow is a mystery, but today is a gift. Also das heißt ja so auf Deutsch übersetzt irgendwie, gestern ist Vergangenheit und alles, was gewesen ist, ist Vergangenheit. Also begrab die Vergangenheit, schwamm drüber, ist halt so dumm gelaufen, zieh deine Konsequenzen daraus, lerne daraus. Ne? Also die Lernkurve muss auch da sein. Es gibt ja Leute, bei denen ist keine Lernkurve da, aber Lernkurve muss groß sein, muss hoch sein, dass du es lernst. Morgen kannst du noch nicht so richtig verändern. Das ist, du kannst Weichen stellen, aber du weißt nicht, was draus wird. Und der Tag, den du heute hast, das ist ein Geschenk. Dein Leben ist ein Geschenk. Deine Gesundheit ist ein Geschenk. Und wenn man sich immer wieder daran zurückerinnert, so an dieses Bewusstsein, was das so bedeutet, dann ist man schon ganz schön weit vorne, glaube ich.
Ja, schön gesagt. Es ist auch oftmals nicht leicht. Ich meine, du kennst mich auch jetzt ein bisschen, wir haben auch ein bisschen gesprochen und ich habe auch lange an der Vergangenheit gehangen. Und es ist auch immer wieder, dass es Momente gibt, wo man denkt, boah, fuck, was wäre, wenn, aber das nützt ja alles nichts. Ne? Ich meine, heute ist jetzt, genieß den Moment und alles andere ergibt sich. Ne? Auch dieses ganze Glauben ans Universum, dass sich Dinge fügen und das Gesetz der Anziehung, wie es auch bei dir oftmals im Leben war, das ist, glaube ich, ein Punkt, der wichtig ist. Und wenn man den verinnerlicht, kann man, glaube ich, das Leben, ja, wie sagt einer, das, am Ende ist das Leben relativ leicht.
Ja. Du hast total recht. Also ich bin da richtig bei dir. Und Männer leiden ja eigentlich heimlich. Das ist ja immer so. Das ist wirklich.
Ja.
Und ich habe auch schwache Momente, wo ich auch mal traurig bin, wo ich auch mal rumheule oder sowas, ja, wo ich mir einfach traurige Musik reinziehe. Aber das ist dann so ein Moment oder vielleicht mal eine Stunde. Und dann gehe ich entweder zum Sport, irgendwie power mich aus, trainiere, dass ich Glückshormone eigentlich in den Körper reinkriege oder gehe pennen. Ne? Die beiden Sachen. Weil das bringt dich nicht weiter. So. Und ich stelle mir immer die Frage, okay, bringt dir das jetzt was? Nein. Kann ich es verändern? Ja. Warum bist du denn traurig? Ziemlich dämlich. So, ne? Also, kannst du es ändern? Nein. Musst du nicht traurig sein? Kannst du es ändern? Ja. Musst du auch nicht traurig sein. Ne? Das ist so ganz einfach, wie der Inder das halt so schön sagt.
Ja, das ist wirklich so. Genau, richtig.
Man muss sich das nur immer wieder vor Augen so führen. Das ist nicht so einfach. Ne? Das ist das immer wieder so bewusst machen. Ne? Klar, gibt es da viele, viele sehr, sehr schlimme Sachen auch. Aber ich glaube, dass wir heute in einer Gesellschaft leben, wo es uns in Deutschland oder egal, wo wir sind, immer noch besser geht als vielen, vielen Menschen da draußen. Ich sehe, was hier passiert. Ich sehe, was hier auf Zypern ist. Ich sehe hier, dass hier Leute sind, die sind einfach dankbar. Die haben nichts. Teilweise die Bauarbeiter sind viele Leute aus Pakistan, aus dem Iran da und sowas. Also die arbeiten hier von morgens bis abends. Die sind extrem freundlich, extrem zuvorkommend. Das sind unheimlich nette Menschen. Die haben nichts und geben dir das auch noch ab. Ja. Das sind so nette Leute und die sind einfach von ihren Familien getrennt. Also ich spreche hier auch mit vielen, mit so gebrochenem Englisch. Ne? Und die haben ihre Familien teilweise seit 2 Jahren nicht gesehen. Ne? Die haben alle kleine Kinder und sowas. Und das sind so Sachen, wo ich halt so denke, boah, scheiße, dir geht's eigentlich richtig gut.
Ja.
Mit vielen Leuten da draußen auch. Und die heulen so rum. Ne? Ja. Das ist, und wenn es WLAN nicht geht oder so eine Scheiße, ne? Und.
Ne? Gebe ich dir komplett recht, Michael, bin ich voll bei dir, weil ich kenne es ja auch, ich war vor ein paar Jahren mal in Indien und du siehst das wirklich, wenn du über Land fährst, die Menschen sitzen einfach über einer Wasserpfütze, habe ich oft gesehen, und versuchen mit so einem kleinen Becher den Dreck von der Oberfläche abzuwischen, um dann mit einem anderen Becher ans saubere Wasserbissen ranzukommen. Und das ist einfach so irre. Und ich bin dann zurückgekommen nach München und war da im Edeka einkaufen mit meiner damaligen Freundin. Und da hat sich eine Frau, das weiß ich jetzt noch, das hat sich so eingeprägt, hat sich eine Frau über eine Druckstelle an den Tomaten beschwert. Und ich bin gerade aus Indien gekommen, ne? Und wo du dann denkst, Leute, was ist los mit uns im Westen, ne? Es ist irre. Es ist irre.
Ja.
Die Werte, ne?
Die Werte. Also ich glaube auch so, wenn die Menschen heute, wenn die einfach mal das Gehirn einschalten würden und ein bisschen weniger diese Medien konsumieren. Einfach sich mit diesem ganzen Müll einfach nicht mehr auseinandersetzen.
Nur diesen Podcast hören, dann ist das für
mich. Podcast von dir hören, Restleben zum Beispiel, da kommt es schon ziemlich weit, ne? Weil da sind ja echt coole Leute drin. Ich habe ja auch den Björn, hast du ja auch schon interviewt, irgendwie, das ist ja auch ein Partner von mir und Freund. Und
genau.
Thorsten, da haben wir ja die Blockchain-Rebellen irgendwann mal gegründet und. Ne? Also ich weiß gar nicht, woher der Satz kommt, aber die ganzen schlechten Sachen in meinem Leben, die mir widerfahren sind, die habe ich immer für das Gute genutzt. Schön. Da habe ich immer probiert, was Gutes draus zu machen. Wie zum Beispiel, wir haben wahnsinnig viel Geld verloren in so einem Krypto-Scam damals. Aber aus diesem Krypto-Scam ist wieder was geworden. Nämlich, ich habe da den Björn kennengelernt dadurch. Ne? Dadurch habe ich den kennengelernt und dadurch ist eine Company entstanden, ne? Wo wir gesagt haben, wir wollen das einfach nicht mehr irgendwie, dass die Leute da drauf reinfallen auf so eine Scheiße. Wir zeigen ihnen jetzt, wie es geht. Und dadurch haben wir Blockchain-Rebellen gegründet. Mittlerweile bin ich halt nur noch stiller Anteilsinhaber, wenn man so will, und Gründungsmitglied. Und die beiden Jungs machen das per Excellence.
Mega.
Und das ist halt einfach so ein Ding, wie ich sagte, irgendwie die schlechten Sachen, die mir widerfahren sind, die habe ich immer für das Gute genutzt.
Ja, dann möchte ich gerne jetzt die Kurve bekommen. Ne? Jetzt gerade da bin ich dir auch mega dankbar. Ich bin ja auch in so vielen Sachen dankbar, das würde ich dann eh nochmal sagen. Und du hast mich auch zu den Blockchain-Rebellen gebracht. Ich bin ja jetzt auch seit über einem Jahr dabei, habe eigentlich so viel über Krypto gelernt, bin jetzt schon so weit, habe viel investiert und das ist wirklich eine super tolle Sache. Aber jetzt nochmal ganz kurz, du warst ja dann bei dem Klose im Fitnessstudio geleitet und dann gab es da einen Punkt, wo es dann auch nicht mehr so richtig weiterging. Ne? Du hast dann auch ein bisschen mehr Geld benötigt. Und
ja, ich habe damals mit meiner Frau, wir haben damals, unsere Tochter war dann ganz klein noch und wir hatten dann überlegt, einfach aus einer Wohnung auszuziehen, die halt einfach sehr teuer von den Unterhaltungskosten war. Wir haben ja fast 900 Euro damals irgendwie Gas bezahlt im Monat. Das ist ja brutal. Das
900 Euro fürs Gas nur?
900 fürs Gas, ja. Boah. War damals noch ein Schnapper.
Ja.
Aber das, also für heutige Verhältnisse ist es ein Schnapper, aber das war damals extrem teuer, weil ich habe ja auch nicht so viel verdient irgendwie in der Fitnessbranche. Und wir sind denn zum damaligen Zeitpunkt, haben wir ein Haus finanziert und haben das natürlich relativ teuer auch so gemacht, aber ich habe mir das so ausgerechnet und habe gedacht, okay, das geht schon.
Ja.
Und nein, da sind natürlich die Lebenserhaltungskosten auch gestiegen und dann ist der Ölpreis auch explodiert ein paar Jahre später, also 3 Jahre später. Der ist einfach mal hat sich verdreifacht und dann war das Ganze gar nicht mehr so lustig, weil dann hatte ich irgendwann echt ein finanzielles Problem, also da war eine Lücke. Und ich habe halt, ja, was gesucht. Ich habe halt eine Möglichkeit gesucht, da rauszukommen. Und ich habe dann ein Gespräch geführt mit meinem damaligen Chef und wir haben uns unterhalten. Und der sagte, ich sage, ich brauche mal mehr Geld und wir müssen über Gehaltsverhandlungen mal sprechen. Und er sagte, ich kann dir das nicht bezahlen. Das verstehe ich jetzt nicht. Und so ist das alles so ins Rollen gekommen. Er sagte, ich habe so viele Millionen Schulden, ich kann dir nicht mehr Geld geben. Das geht nicht. Wenn ich dir 500 Euro mehr gebe, muss ich es dreifach investieren. Das wirft der Laden nicht ab hier.
Wahnsinn.
Ich sage, okay. Na, wir hatten damals also den zweiten Laden aufgebaut und der Laden mit dem, den ich aufgebaut habe, der hat den zweiten Laden eigentlich finanziert, so muss man das sagen, also am Anfang. Deswegen war das so. Und er sagte, aber ich habe da was kennengelernt. Du wirst Kunde bei einer Firma in Amerika, bla bla bla, und bestellst dir da was, empfiehlst das weiter. Irgendwie, es tut dir gut für deine Gesundheit, was du vielleicht sowieso zu Hause hast und damit kannst du dir was aufbauen. Und dann bin ich mal hellhörig geworden, habe mir das eigentlich angehört und dann bin ich dann irgendwie zum Marketing gekommen, zu Network Marketing oder Empfehlung.
Okay, ja.
So ist das gekommen. Ja.
Und das ist mega spannend, du bist ja heute noch dabei, ne?
Ja, also ich mache das sehr, sehr erfolgreich. Also ich habe da ein paar Jahre, das dauert natürlich auch und alle, die dir da draußen versprechen, das geht schnell. Das geht nur schnell, wenn du ein großes Netzwerk hast, dann geht das schnell, sonst dauert das ein bisschen. Aber ich sage das jetzt allen da draußen, wenn ihr sowas kennenlernt, bleibt da dran. Weil ja. Das lohnt sich. Es lohnt sich brutal. Und alle, die mit mir damals gestartet sind, die haben heute irgendwo einen Status. Die haben heute ein passives Einkommen, was dadurch fließt. Und genau das ist es. Und das gebe ich eben auch da draußen weiter. Muss natürlich die richtige Company dafür haben.
Klar.
Das ist klar. Dann muss der Vergütungsplan auch passen und so. Aber damit habe ich zum Beispiel ja mein ganzes Kapital oder so erwirtschaftet. Das hat 8 Jahre gedauert. Ich hatte relativ schnell die 500 Euro so zusammen jeden Monat und nach ein paar Jahren wurde dies warum aber größer, denn ich wollte auf einmal frei sein, selbstbestimmt, wie du so schön im Podcast ja auch machst, selbstbestimmtes Leben,
ja.
Frei sein und einfach reisen aber ich hatte halt, das Geld war halt noch nicht da, ne? Und ich habe mich dann einfach nochmal hingesetzt und habe das nochmal resümiert passieren lassen, was da halt auch so, wie ich jetzt auch so lebe. Und meine Frau, die hat dann damals zu mir gesagt, Micha, warum machst du das nicht? Du hast es doch vor dir liegen. Du musst das nur mal in die Hand nehmen und mal richtig angreifen. Und so ist es ja manchmal. Man steht vorm Wald und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ne? So ist es. Man ist einfach so geblendet. Und das war der Anstoß, dass ich einfach nochmal mein Schicksal in die Hand genommen habe und damals im Network Marketing oder Empfehlungsmarketing halt komplett durchgestartet bin. Und dadurch halt Geld verdient haben. Aber der Ansatz ist ein anderer. Wieder Menschen zu helfen, ist wieder genau das Gleiche. Cozy Extra Mile. Du weißt nie, was draus wird. Ne?
Das ist das Spannende, was ich so bei dir finde. Das ist genau der richtige Ansatz. Das habe ich jetzt auch im letzten Jahr kennengelernt dürfen von dir. Weil viele gehen da rein mit dem Ansatz, ich will viel Geld verdienen und alles für mich. Aber eigentlich ist der richtige Ansatz, ich möchte gerne anderen helfen. Helfen, weiterzukommen im Leben. Und das machst du ja auch. Helfen mit den Produkten etc. Und das ist, glaube ich, der Ansatz, ne? Was geben. Und das andere kommt von alleine dann. Ne?
Logisch geht es um Geld. Logisch. Aber wenn du dich auf dieses Geld fixierst, wird das niemals funktionieren.
Ja.
In erster Linie geht es darum, sich für die Menschen zu interessieren. Was will der Gegenüber? Nicht, was willst du? Wenn du dich dafür interessierst, was der Gegenüber will und dem hilfst, das zu erreichen, dann profitierst du ja selber von. Das ist das Geschäftsmodell Network Marketing. Nicht bei allen Firmen, aber bei ein paar Firmen ist das so. Und das ist auch super, weil ich finde das richtig gut. Weil nur so passiert auch was. Und mir geht es nicht um Anerkennung. Mir reicht es, wenn ich Menschen sehe, die ein schönes Leben führen, die das geschafft haben und die endlich frei sind, so wie du jetzt zum Beispiel. Wenn das der Fall ist, und dann weiß ich habe einen kleinen Teil dazu beigetragen, diese Welt ein bisschen besser zu machen. Das ist mein Antritt, warum ich das hier mache. Ja, und durch dieses Network, was ich da gemacht habe und vielen halt Menschen geholfen, natürlich ist ein großes Einkommen entstanden. Und ich habe viel investiert, viel gespendet, viel verloren, ja, muss man auch wirklich so sagen, durch falsche Entscheidungen vielleicht auch, durch Firmenkonstrukte, die ich gegründet habe, um 10% Steuern zu sparen, die ich hinterher wieder draufgelegt habe, irgendwie für den Steuerberater. Also das hat gar nichts gemacht. Also tut euch selber einen Gefallen da draußen, wenn euch irgendwer sagt, ihr müsst eine GmbH-Holdingsstruktur machen, irgendwie lasst das einfach sein. Wenn du kein großer Konzern bist oder so, dann lass da einfach die Finger von. Das kostet nur Geld und Nerven. Wenn du ein freies Leben willst, dann lädst du dir so eine Scheiße nicht auf. Sorry. Also wenn man wirklich selbstbestimmt leben will, dann lässt man sowas einfach. Und dann macht man sich Gedanken über die Möglichkeiten, die bestehen, wie man rauskommt aus diesem Moloch und einfach ein freies Leben führen kann. Das ist halt das Wichtige. Ja, und ich habe viel investiert in Cyber Concept, das ist so eine Firma für virtuelles Training. Da habe ich bei einem Freund investiert. Wir haben damals einen zu dritten Fitnessclub in Portugal aufgemacht. Und,
ach, cool. Hast du den noch?
Den habe ich noch. Ja, da bin ich noch mein Teilhaber. Ja. Ich habe viele Niederschläge gehabt auch. Aber wie gesagt, wir haben immer das Schlechte in unserem Leben für das Gute genutzt. Ne? Wir haben immer wirklich weitergemacht, ne? Haben das hingenommen und irgendwie geht es immer weiter. Ne? Wir standen mit dem Laden halt kurz vor der Schließung, warum? Weil Corona gekommen ist und wir fremdbestimmt irgendwie zugemacht worden sind, obwohl wir gerade erst kurz davor waren, unseren Break-Even zu erreichen, also zahlendeckend irgendwie zu arbeiten. Ja, und dann kommt diese Corona-Kacke da auf uns zu.
Ne? Ja, das hat viele Unternehmer echt hart getroffen, gerade in den Branchen, die mit Menschen in Kontakt sind, die nichts dafür konnten und trotzdem halt ihre Geschäftsgrundlage aufgeben.
Wir haben in Portugal halt keine Unterstützung bekommen, gar nicht. Nicht einen einzigen Cent bekommen, ne, von der Regierung, ne, weil wir Ausländer sind und weil Portugal gesagt hat, wir unterstützen nur Unternehmen, denen es wirtschaftlich gut geht. Und dadurch, dass wir natürlich gerade im Break-Even noch nicht drin waren, ist es natürlich ein Unternehmen, was laut den Zahlen schlecht aussieht. Ne? Also die BWA war negativ, also für uns negativ und für die portugiesische Regierung negativ, da kriegst du keine Unterstützung. Jetzt gab es halt zwei Möglichkeiten. Also entweder heißt das jetzt für dich selber irgendwie den Laden zuschließen und richtig viel Verlust machen, also richtig viel, oder halt aber durchziehen das Ding. Ja, und jetzt halt mit deinem eigenen Geld, was du selber verdienst, unterstützen. Das haben wir auch gemacht, wir drei, irgendwie, weil wir selber halt natürlich alle auch im Network halt tätig waren. Und wir haben das gemacht, diese Geschichte, und haben da wahrscheinlich wirklich vielen Familien geholfen, auch ihre Kosten halt weiterhin zu bezahlen. Weil da hingen ja auch überall Häuser dran, Familien, Kinder und. Ja, und setz mal in der Corona-Zeit wen auf die Straße. Ja. Das ist ein Albtraum. Obwohl wir kein Portugiesisch sprechen, aber das ist auch alles aus einer Weinlaune rausgeboren gewesen. aber wir hatten halt Verantwortung. Und da war für mich klar, du kannst dich nur auf eine einzige Person in deinem Leben verlassen, das bist du selber. Ja. Und du musst selber für dich, verlass dich niemals auf den Staat. Niemals. Ganz im Gegenteil. Und da war für mich klar, das Ding, die ziehen dir nur die Hosen aus, die sehen irgendwie zu, die geben dir 10 Euro und hintenrum nehmen sie 15 zurück. Also das ist meine Meinung dazu.
Viele schreien ja immer nach dem Staat. Ne? Ich merke es auch immer wieder, wir haben in Deutschland halt einen guten Sozialstaat, der mal mehr oder mal weniger gut funktioniert. Und viele wissen halt, dass sie weich fallen. Und dadurch sind die Anstrengungen, die sie selber meiner Erfahrung nach angehen, ziemlich wenig. Weil sie halt wissen, ja, da fängt mich immer jemand auf.
Ja, das ist halt, aber es ist auch gut für viele so, ne, sage ich jetzt mal. Also wirklich für viele Situationen im Leben ist es natürlich auch perfekt, auch sehr gut, dass das so aufgefangen wird, weil hier ist es halt anders, auch in Zypern. Ja. Da hast du das nicht. Da fängt dich die Familie auf oder Bekannte fangen dich hier auf. Ne? Das ist nochmal ein anderer Zusammenhalt als das, was ich so in Deutschland so kennengelernt habe. Aber eins muss so auch so klar sein, so für die Menschen da draußen, du musst dich selber um dich kümmern. Und um deinen Erfolg, um dein Leben musst du dich selber kümmern. Dein Restleben musst du dich selber kümmern. Ja. Weil das, du bist der Einzige, der sich darum kümmert. Du bist der einzigste und der wichtigste Mensch in deinem Leben. Auch wenn viele das da draußen anders sehen. Aber so ist das.
Gebe ich dazu 100% recht. Man kann sich nur selber glücklich machen. Viele denken ja, mein Partner ist das oder meine Familie. Nee, das ist immer, it starts with yourself. Und das ist auch das Lied von Michael Jackson, finde ich immer ganz gut. It's starting with the man in the mirror. So, ja. Guck in den Spiegel, das ist genau die Person, die in deinem Leben am wichtigsten ist.
Ja.
Und das Spannende ist ja, du wärst ja jetzt auch nicht auf Nordzypern, wenn diese ganze Network-Marketing, wenn du nicht da so viel Gas gegeben hättest und was erreicht hättest. Ne? Das hat dich wirklich finanziell frei gemacht.
Ja, das hat mich finanziell frei gemacht und das hilft mir auch, jeden Monat halt ein passives Einkommen zu verdienen. Aber ich mache das ja trotz allem immer noch. Bin ja immer noch auch aktiv. Also ich unterstütze Partner, würde ich jetzt einfach mal sagen, Freunde, helfe denen dabei, das aufzubauen, ne? Weil ich einfach weiß, dass es funktioniert. Und wenn du weißt, dass irgendwas funktioniert, das ist ja so, ich sehe immer so Leute, die hören dann auf. So nach 3 Monaten, nach einem Jahr, da schmeißen die hin. Aber du bist manchmal nur eine einzige Person von diesem Durchbruch entfernt. Nur eine einzige Person. Das ist wie so ein Kartenspiel. Ich meine, wenn du weißt, dass da 4 Asse drin sind, in diesem scheiß Skatblatt, warum hörst du denn auf, die Karten umzudrehen? Wenn du weißt, dass das irgendwann kommt. Das ist ja wie, wenn ich vorhabe, Zahnarzt zu werden. Und ich mache das Studium jetzt. Ich baller so ein Studium durch. Mach das 3, 4, 5, 6 Jahre. Dann mache ich nochmal so Arzt im Praktikum irgendwo an der Uniklinik oder keine Ahnung und schaue da halt mal rein. Und dann schmeiße ich hin. Und dann denke ich mich dann immer, ja, warum? Du bist das so kurz vor deinem Ziel? Warum schmeißt du hin? Und ich habe viele Menschen kennengelernt, die in dem Leben schon viele Sachen gemacht haben, aber nichts durchgezogen haben. Sondern immer hingeschmissen haben, kurz vorher hingeschmissen haben. Und das ist so mir backen geblieben. Da bin ich meinem Vater sehr, sehr dankbar, dass er damals gesagt hat, und das ist heute noch ein Mentor für mich, in der Lehre, Micha, egal was du anfängst, du ziehst das durch und du machst es fertig.
Ja.
Bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall. Und dann kannst du hinterher immer sagen, okay, war jetzt nichts für mich, war eine schlechte Entscheidung, aber daraus lerne ich wieder. Ne? Also ich verliere ja nie. Also entweder ich gewinne oder ich lerne. Ne? Das ist so. Und wenn du halt lernst, dann ist es auch gut. Dann geht es immer weiter nach vorne. So habe ich es damals gemacht. Und ja, mittlerweile lebe ich auf Nordzypern und ja, zeige Leuten, wie sie hier auch irgendwie Fuß fassen können, wie was Makel hier ein bisschen mit Immobilien. Aber ich bin ja kein Makler. Ne? Ich zeige denen halt, was hier möglich ist. Und das ist auch so ein anderer Ansatz. Ich laufe hier nicht mit Schlips und Kragen rum. Mich triffst du hier mit Flipflops und T-Shirt.
Ja. Das ist halt das Geile. Ich meine, ich weiß ja, ich bin immer noch kurz davor. Du sagst auch, komm vorbei, guck dir das an. Und ja, ich bin kurz davor hinzufliegen. Ich habe immer ein bisschen Problem mit Fliegen. Ich warte noch auf das Paddelboot, was mich rüberbringt.
Du kannst mit dem Auto fahren.
Ja, genau.
Dann fährt er hier rüber. Dauert ein bisschen, aber geht auch.
Dauert ein bisschen, genau. Nein, aber im Großen und Ganzen ist es ja total schön. Und wir haben jetzt ja eine ganz kurze Geschichte kennengelernt, ich glaube vor 1,5 Jahren. Und das Witzige war ja, ich weiß nicht wie, aber irgendwie sind wir auf Instagram mal zusammengekommen.
Ja, ich weiß auch nicht wie, aber ja.
Ja, irgendwie hat sich das ergeben. Das ist auch wieder gesetzte Anziehung, keine Ahnung. Das war so eine Zeit, wo ich auch angefangen habe oder war mittendrin eine Persönlichkeitsentwicklung, habe mich damit beschäftigt und mit weiterkommen. Und dann ist einmal der Michael Diesler aufgeploppt und ich bin da, glaube ich, 2 oder 3 Monate auf den Sack gegangen, weil ich immer wissen wollte, was macht der Typ? Was macht der Typ, dass der ständig im Urlaub ist? Ne? Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Entweder ist es ein Fake, dass der ständig irgendwelche Canva-Videos hochlädt, dass er aussieht, als wäre er unterwegs. Aber und dann habe ich dich, glaube ich, mal gefragt. Du hast gesagt, ja, so und so, aber lass mal irgendwann mal reden. Ne? Ja, und das, glaube ich, 2, 3 Monate gedauert, bis du mir endlich gesagt hast, was da Sache ist. Ne? Und das fand ich dann wirklich so spannend, dass ich, glaube ich, auch damals gar nicht lange überlegt habe und habe gesagt, ja, finde ich gut, möchte ich auch. Mach damit und so bin ich tatsächlich, viele wissen das vielleicht gar nicht, auch im Network Marketing gelandet und ich mache mir mega Spaß, tolle Company und auch mit dem Michael zusammen. Ich habe jetzt selber noch nicht so viel Gas gegeben, du trittst mir manchmal in den Arsch, das finde ich auch gut, aber Bei mir fehlt der Plot noch. Der wird aber kommen.
Ich denke einfach, dass das so eine Zeit ist, weißt du?
Ja.
Und das wird auch kommen. Das beobachte ich bei ganz vielen. Ist immer so. Ich habe das schon bei Tausenden von Partnern gesehen. Irgendwie die ganzen Jahre. Dass das Entwicklungsprozess ist. Ja. Dass das ein bisschen braucht. Das ist wie so eine Lehre. Deswegen sage ich ja auch immer irgendwie, die Leute, die hören einfach zu früh auf. Na, wenn du weißt, dass du ein Auto reparieren kannst, wenn du deine abgeschlossene Berufsausbildung als Kfz-Mechatroniker gemacht hast, na, dann gehst du ja auch nicht davon aus, dass du im ersten oder im zweiten Monat Mercedes AMG C63 Superklasse irgendwie auseinandernehmen kannst und wieder zusammenbauen kannst. Hm. Das weiß jeder, dass er das wahrscheinlich nicht hinkriegen wird, weil ihm dafür einfach ein bisschen was fehlt. Und nur die Leute, die jetzt hier starten, so im Network, die denken halt immer, ey, ich schnapp einmal mal in die Luft, mach einfach mal so einen Fingerschnipser und schwupps, bin ich hier reich. Oder bin ich hier irgendwie mit einem monatlichen Einkommen von 3.000 Euro dabei. Also funktioniert das nicht. Das ist, hier musst du genauso deine Lehrzeit machen, deine Ausbildung machen.
Genau. Ob
denn irgendwann, weil es ist einfach eine Frage der Zeit, da kommen die Menschen auf dich zu, so wie du jetzt zum Beispiel, und fragen dich halt. Und, oder du redest mit jemandem irgendwo in einer Hotelbar oder in einer Rezeption oder keine Ahnung, oder in einem Restaurant oder kriegst irgendwas mit und führst ein Gespräch, irgendwie lernst einen tollen Taxifahrer kennen. Und es ist vollkommen egal, irgendwann fragt dich wer. Es wird so sein. Was machst du denn eigentlich?
Genau, so wie ich dich gefragt hatte. Richtig.
Wie du mich gefragt hast.
Und da wird es interessant, genau. Und dann denken die Menschen nach, ne?
Genau.
Aber der Ansatz, den du sagst, das ist wirklich spannend. Ne? Viele Leute gehen in die Lehre, machen 3 Jahre Ausbildung und haben eine ganz andere Erwartungshaltung. Dann sagen die, okay, jetzt mache ich 3 Jahre Ausbildung, bekomme denen den Lohn oder Gehalt und arbeite dann. Aber wenn sie sich selbstständig machen wollen oder auch in dem Fall vielleicht im Network Marketing starten wollen, soll das von heute auf morgen passieren. Ne? Und das funktioniert einfach nicht. Und die Leute, die das draußen versprechen, es gibt wirklich leider genug auf den sozialen Medien, die das versprechen, das ist nichts anderes als Betrug.
Es ist Betrug, ja. Also ich finde das auch schlimm. So, ich habe ja neulich auch so über Coaching ganz viel gesprochen, wie das da draußen so viele Coaches im Moment unterwegs sind.
Oh ja.
Und ich selbst wenn ich es könnte, ich würde niemals sagen, ich bin ein Coach. Ich kenne einen sehr, sehr guten Coach, das ist der Jesper. Der macht NLP.
Und das kann ich bestätigen, ja.
Mega Coach. Kenne aber auch viele, viele andere Coaches. Ich kenne auch sehr, sehr große Coaches, also wo man wirklich so sagt, boah, ist ein prominenter, bla bla bla. Und da bin ich aber auch ganz ehrlich. Ein Coach ist jemand für mich, der was von seinem Fach versteht, der einen Menschen weiterbringt in seinem Leben. Und der nicht irgendwelche Metaphern die ganze Zeit irgendwie ins Instagram schreibt oder irgendwelche abgebrochenen Floskeln die ganze Zeit runterrattert. Vielleicht bin ich da auch schon so ein bisschen weit, weil ich so viele davon schon gesehen habe und dich einfach nicht weiterbringen. Das, und wo du viel Geld für investierst, ich habe wahnsinnig viel Geld für Coaches investiert.
Ja,
für diese Schauspieler und und das ist wirklich, ja, muss man wirklich so sagen. Also ich habe wirklich viel, viel Geld für Coaches ausgegeben, also über 100.000 Euro. Um meine Zahl zu nennen, weit über 100.000. Mein teuerstes Coaching war 45.000 Euro, was ich gekauft habe. Und ich bin ganz ehrlich, das war es nicht wert. Aber ich habe daraus einen Satz gezogen, der für mich halt, den ich mir mitgenommen habe. Und das war, ist den Preis nicht wert, aber das war es für mich wichtig, wo er gesagt hat, Micha, du bist ein Individuum, du bist unabhängig und du brauchst deine eigene Insel. Und das war der Satz, der für mich wichtig war. Dass es viele bauen so, und was er damit meinte, ist, dass viele so ein Business aufbauen auf YouTube, auf Facebook, Instagram und, aber keiner von denen, die wenigsten haben eine eigene Webseite. So, ja. Weißt du? Und wenn Mark Zuckerberg sagt, du, ich mache jetzt mal Facebook zu, ne? Musst dich hier immer in Unterwäsche hinstellen, du willst das nicht, dann hast du halt Pech, ne? Dann fliegst du halt raus. Ne? Und von heute auf morgen ist so ein Account mal gesperrt. Ich habe das auch schon erlebt. Und dann hast du echt ein Problem, ne, wenn du Coach bist oder so. Des Weiteren ist so, ich glaube, dass diese Coaching-Branche heutzutage eigentlich mit vielen, vielen Leuten überflutet wird, die ein Coaching für einen Coach gekauft haben. Also wo du ein Coaching-Business aufmachen willst und von einem Coach lernst, wie du ein Coaching-Business aufmachen willst. Und das halte ich für ganz, ganz schwierig. Ja. Also, und da bin ich auch wirklich, da laufe ich nicht so konträr mit vielen von meinen Freunden, weil da sage ich, das brauchst du nicht. Ich habe heute vor ungefähr, erst 3 Monate her, vor 3 Monaten eine Entscheidung getroffen, weil ich auch ein Coaching gemacht hatte, was mit Gesundheit zu tun hatte, ein Coaching, und was halt auch mit Rückführung zu tun hatte und viel so Mentalsachen und sowas, das habe ich gemacht. Und das hat mich in so einen katastrophalen Zustand versetzt, dass ich also einen richtigen Burnout hatte, kurzzeitig. Okay. Und sicherlich ist das alles so ein Selbstfindungsprozess, und ich habe mir das auch alles erklären lassen, warum das so ist, und dass es erstmal so eine Erstverschlimmerung gibt, die dann eintritt. Ich sage, ja, eine Erstverschlimmerung ist gut. Irgendwie schon kurz davor, von einem Schiff zu springen oder von einer Brücke. Na, das ist doch keine Erstverschlimmerung, das ist eine Katastrophe. Ne? Und da habe ich mir gesagt, zu dem Zeitpunkt, wo man so Hilfe gesucht hat und sowas, so, du weißt doch alles, wie es geht. Lass doch diesen Müll. Ne? Mhm. Und in dem Moment habe ich mir gesagt, ich zahle nie wieder Geld für ein Coaching. Nie wieder 1 Cent.
Ja, da gebe ich dir komplett recht. Das ist halt wirklich mega gefährlich. Menschen, die jetzt wirklich psychisch betreut gehören, und das ist einfach mal eine Krankheit, auch Depressionen, wir beide kennen das auch zu Genüge. Ja. Das ist mega gefährlich, wenn die sich an, absolut wertfrei gemeint jetzt, amateurhafte Coaches wenden, die wirklich von Psychologie keine Ahnung haben, die nur mit Floskeln leben, da kannst du keinen Menschen betreuen. Und dann reißt du ihn zu Boden mit irgendwelchen Triggersachen. Das ist gefährlich, ja.
Ja, also aber auch bei den Großen ist das halt auch so, es gibt ja viele, die auch große Bühnen füllen. Ja. Ich habe mich damals immer so gefragt, ich habe ja viele davon gesehen, ich habe dir immer gesagt, ja, toll, die sagen dir alle, was du machen musst, also wie du deinen Kopf programmieren musst, aber keiner hat für dich eine Lösung. Ne, wo du jetzt hingehen musst, ne? Oder womit du gehen kannst. Ne? Das ist so ein Ding. Und das ist ja mittlerweile, bei mir ist es Network Marketing, dadurch, dass ich das entdeckt habe, das ist mein Weg, das ist die Lösung für mich selber gewesen damals. Es kann ja für jemand anders irgendwie eine Erfüllung im Beruf sein. Das ist ja vollkommen egal. Ne? Aber was ich so denn auch so schlimm fand, ist, dass Leute jetzt mittlerweile halt damit brutals Werbung machen, auch im Instagram, und Leute ziehen. Wahnsinnig viele Menschen, Hunderte, Tausende. Das hat nichts mit Neid zu tun. Das hat einfach nur was damit zu tun, weil ich genau weiß, was daraus wird. Dass wenige schaffen von diesen 1000 Leuten, schaffen das ganz, ganz wenige. Und der Rest kommt in eine ganz tiefe Frustration. Weil es nicht so funktioniert, wie sie sich das eigentlich vorstellen. Und dann dieses hochpreisige Closing und diese ganzen Sachen. Heieiei. Also ich habe immer meine Tipps. Also das ist ja so, wenn Leute mich fragen, wie geht das? Dann zeige ich denen das.
Ja.
Und ich habe mich auch immer an Leute gewandt, die besser waren als ich. Und ich habe die gefragt. Und die haben mir das immer umsonst gesagt auch. Weil die gerne helfen. Das sind für mich Mentoren. Ja. Der einzige Coach, dem ich wirklich vertraue und der wirklich sehr, sehr gut ist, das ist Jesper. Weil der halt auf einer anderen Ebene arbeitet. Das ist so, der ist in meinen Augen eigentlich so einer der Besten, die das so machen. Ich habe schon viele kennengelernt, ich habe wirklich viele, viele Große auch gehabt schon und auch, wie gesagt, viel Geld mal bezahlt. Aber ich würde das nie wieder so machen, weil du bist der einzige Mensch in deinem Leben, der wirklich wichtig ist, und du musst dein Leben selber in den Griff kriegen. Das gebe ich den Leuten jetzt einfach mal so draußen mit an die Hand. Wenn du nicht weißt, wo du hingehen sollst, setz dich einfach mal hin, meditiere mal ein bisschen, wenn du das nicht kannst, irgendwie einfach mal in einen dunklen Raum setzen, mal nachdenken, nichts anhaben, keine Musik, gar nichts, ne? Also schon Klamotten anhaben, kannst du ja nackt hinsetzen. Ne? Und dann denk einfach mal drüber nach, was ist das, was du liebst? Was machst du am liebsten? Was würdest du am liebsten machen? Was sind deine Hobbys? Und schreib dir das einfach alles mal auf. Und dann überleg mal, was zieht dich an? Was sind so die Punkte, wo du hin möchtest? Was macht dir Spaß? Was begeistert dich? Was bringt dir Freude? Was bringt dir ein Lächeln ins Gesicht? Oder was bringt deine Augen zum Leuchten? Das ist übrigens einer der besten Sätze, den ich je gehört habe von einem Coach. Das war auch ein 5.000 Euro Coaching wert, für eine Satz war es wert, also was bringt deine Augen zum Leuchten, ja? Und solche Sachen, dass wenn man sich da hinsetzt und diese, ich habe jetzt schon so viel Preis gegeben, wenn einfach mal mit den Leuten telefoniert, die in meiner Fachrichtung sind, die, wo du hin willst, einfach mal mit denen probiert, Kontakt aufzunehmen, ja, und mit denen einfach mal zu sprechen. Eins der besten Bücher, was mich weitergebracht hat. Also ich habe so ein paar Bücher, die ich immer empfehle, wo ich so sage, die sind richtig gut. Und eins der besten Bücher ist für mich von Tim Ferriss, Tools der Titanen. Das ist für mich das beste Buch. Mhm. Weil es nicht wie ein Buch liest.
Tools der Titanen?
Tools der Titanen heißt
es. Okay. Mhm.
Da sind viele, viele große Persönlichkeiten drin, viele Arnold Schwarzenegger ist da drin und. Aber nicht nur Schauspieler, Ärzte, alles Mögliche. Und die werden halt irgendwie interviewt und gefragt, was die halt so in ihrem Leben so anders gemacht haben, was so die Tipps für Leute so sind. So kann man es jetzt grob. Ist ein bisschen anders, noch ein bisschen detaillierter, aber das ist eins der besten Nachschlagewerke so für mich und Inspirationen, wenn man gar nicht weiß, wo man auch so hingehen will. Ist das schon wirklich ziemlich inspirierend. Und du musst da auch nicht jeden Part lesen, sondern du springst einfach. Das ist so für mich eins der Bücher, wo ich gesagt habe, oh geil. Und zweites Kiyosaki, der Cashflow-Quadrant.
Ja, das ist eh gut, ja.
Das ist ein sehr gutes Buch, halt gerade auch wenn man unternehmerisch tätig sein möchte. Und eins, was richtig, richtig gut ist, gibt es auch als Hörbuch, was viele, viele geile Ansätze drin hat. Das ist von, das ist Nummer 3 für mich, das Brian Tracy. Mhm. Die Macht des Selbstvertrauens.
Ja.
Ja. Und dann natürlich irgendwie Bodo Schäfer. Das ist ja ein Klassiker. Ja.
Genau, da hat er auch von, der ist auch schon weit unten gewesen, wieder hochgekommen ist und so Leute, die ich auch gerne lese und anhöre. Aber du hast vor uns gesagt, die besten Mentoren, die geben mir Wissen auch kostenlos weiter und ich kann das wirklich nur bestätigen. Ja. Wir haben uns ja auch letztes Jahr, ist ja auch dieses Jahr wieder die im Olympiapark in München, die es wissen ist. Ja. Die große Veranstaltung, das ganze Wochenende von der Network Marketing Company. Und ich habe letztes Jahr noch nie so viele Millionäre auf einen Haufen getroffen. Und ich kann bestätigen, dass alles, was ich die gefragt habe, wurde mir vermittelt und kostenlos. Also da brauche ich keinen Coach für. Die haben mir immer wieder alles beantwortet, die Fragen, wenn ich gefragt habe, wie hast du das geschafft? Und dann erzählen die dir das, genau wie du das auch machst. Und das machen, glaube ich, die Leute aus. Und wie du sagst, wenn du der größte Hai im Becken bist, dann musst du ein neues Becken suchen.
Ja. Weil, ne?
Du lernst dann nur von denen, die schon da sind, wo du hin möchtest.
Genau. Wenn man sich so mit Strategien und sowas einfach auch so beschäftigt, auch so gerade halt, wie man so neue Märkte und sowas entdeckt, da gibt es ja auch viele, viele Möglichkeiten, viele, viele Literatur.
Ja.
Aber letztendlich ist es immer das Gespräch, das zu suchen zu den Großen auch so, ne? Und die helfen total gerne. Ne?
Total.
Einer meiner besten Freunde, irgendwie mit hier, das ist ein sehr, sehr großer Unternehmer und den frage ich auch jedes Mal. Den rufe ich jedes Mal an, wenn ich vor einer großen Entscheidung treffe. Und dann frage ich den, wie würdest du das machen?
Ja.
Was würdest du machen? Was ist zu beachten? Ne? Hört sich das gut an für dich? Ne? Also das sind immer diese Fragen, die ich so stelle. Ne? Und ich schicke dir das mal rüber, würdest dir was ausmachen, wenn du dir das kurz mal anguckst. Ne? Und hast du Zeit dafür? Also ganz nett und freundlich. Ne? Und der hat noch nie Nein gesagt. Ne? Der macht das jedes Mal. Ne?
Ja, das weiß ich. So ist es auch bei dir. Wenn ich eine Frage habe, komme ich auch immer gerne zu dir und du hilfst mir auch immer wieder weiter, beziehungsweise gibst eine Anregung. Und das kann ich da draußen wirklich jedem empfehlen, die hier zuhören. Schafft euch ein Umfeld, was euch vorwärts bringt und nicht runterzieht.
Ja, das ist ganz wichtig. Das ist ein schöner Satz.
Ja.
So soll es sein, meiner.
Michael, uns rennt die Zeit ein bisschen davon. Du bist heute noch auf dem Weg nach in die Schweiz, habe ich gehört, ne?
Genau, ich fliege heute noch in die Schweiz, irgendwie, weil ich am Wochenende da Veranstaltung habe.
Sehr schön.
Aber ganz entspannt.
Ich war letzte Woche in der Schweiz, siehst du, da haben wir es ein bisschen verpasst. Ach, oder? Aber wo
lustig, ne? Also
wo geht die Reise hin für Michael? Was sind denn deine Pläne? Was möchtest du noch erreichen? Was ist da? Ich meine, ich weiß, du lebst auch für jeden Tag, aber was sind deine großen Pläne noch?
Ja, also ich habe so große Ziele, dass sie mir selber Angst machen. Das empfehle ich auch jedem. Das habe ich auch mal gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, von wem das war, aber steckt dir die Ziele so groß, dass sie dir Angst machen.
Ja.
Das ist so.
Schön, ja.
Das ist so das Ding. Und mein Spiegelbild weiß noch nicht mal, was ich für große Ziele habe. Deswegen ist das schon ganz. Ich habe wirklich noch viel, viel vor. Ne? Und ich habe noch viel vor. Also ich will dieses Business hier noch weiter ausbauen, was auch Network Marketing so betrifft. Ne? Also ich bin da noch lange nicht am Ziel.
Ja.
Und will dir da noch weiter auch die Unterstützung natürlich zukommen lassen und allen und vielen, vielen anderen Partnern auch. Ich habe da viele Leben schon verändert, würde ich wirklich auch mal so sagen, dass da viel passiert ist. Und ich möchte aber halt auch, dass es in der Welt rausgetragen wird, dass es da einfach eine Gegenbewegung zu dem gibt, was da draußen ist. Ich möchte die Welt zu einem besseren Platz machen. Und ja, was so für mich so ein Punkt ist, irgendwie, werde noch eine Spendenorganisation gründen. Wir spenden jetzt im Moment immer viel für andere Organisationen, aber bei mir geht es halt speziell um Kinder. So, wo ich mich für einsetzen möchte und Kinder denn halt, die auch groß machen, die stark machen, die mental stark machen. Das ist so ein wichtiger Punkt, die von benachteiligten Familien, denen halt wirklich auch die Chance zu geben, Sachen zu unterstützen, dass sie das auch machen können, denn zum Beispiel Klassenfahrten oder also diese Kleinigkeiten, die sich die manchmal nicht leisten können. Und das einfach wirklich dort einen großen Ansatz halt zu machen auch. Natürlich das Netzwerk hier weiterhin aufbauen. Also wir haben noch ein Bauprojekt vor auf einer griechischen Insel, auf einer schönen. Und ich möchte halt meinen Teampartnern die Gelegenheit geben, überall, wo wir ein Bauprojekt haben oder wo wir vielleicht eine Immobilie haben, da einfach auch Urlaub machen zu können. Und das ist halt für einen Taschengeldtarif zum Beispiel. Das ist so halt mein Plan.
Schön. Das klingt wirklich.
Viel Geld haben, weil die Leute manchmal auch nicht viel haben. Ne? Und dann zahlst du halt einfach das, was du zahlen kannst. Also so ist es.
Mit das ist der Plan. Viel Geld verdienen, um auch viel Gutes zu tun.
Ne? Ja. Geld ist immer nur so ein Mittel zum Zweck. Ich liebe Geld. Ne? Keine Frage. Das sollte man auch tun. Man sollte das auch streicheln. Ne? Ja. Und auch mal ein bisschen küssen.
Ist ja, auch wichtig.
Ja, ist wichtig. Das hört sich bescheuert an, aber das ist halt so. Ne? Also diese Wertschätzung muss halt da sein.
Das ist auch viel Bodo Schäfer, ne? Ich meine, sage ich mir, du musst das Geld schon lieben, ne? Also was du nicht liebst, das kommt natürlich auch nicht zu dir. Auch wenn es jetzt sehr metaphorisch klingt, aber ist ja so.
Ja, du ist einfach so.
Die viele reiche Menschen, was ich jetzt auch in den letzten Jahren erfahren habe, wollen einfach Gutes tun und tun auch Gutes. Und dieses Mindset ist halt wirklich so schade, dass viele, sage ich mal, aufwachsen, wir sind beide jetzt nicht aufgewachsen mit einem goldenen Löffel, aber man bekommt halt leider immer das Mindset mit, dass die Reichen böse sind. Und das ist einfach nicht richtig.
Ja. Ich freue mich halt, wenn man Kindern das halt weiter auch beibringt, dass Neid einfach ein schlechter Begleiter für ein Leben ist.
So ist es.
Man muss sich einfach freuen für die Menschen. Ich blicke da immer so nach Amerika, weil das ist eine andere Wertschätzung der Dinge gegenüber. Die Leute freuen sich dafür, wenn du ein schönes Auto hast, wenn du was geschafft hast. Und die fragen dich dann auch, also du wirst oft gefragt, wie hast du das gemacht und wie ist das passiert und so. Und ich habe das damals bei einem Freund auch erlebt, wie der am Zoll festgehalten worden ist, weil er das zweite Mal in Amerika war in einem Jahr und so kurz hintereinander. Und er hat gesagt, er macht hier Urlaub und er wollte ihm das nicht glauben. Und dann hat er halt irgendwann gesagt, er ist von seiner Company hier eingeladen für besondere Verdienste. Und er ist ja aufgestanden, hat ihm einfach auf die Schulter geklopft, hat ihm gratuliert, hat den Arm genommen. Der Zollbeamte ist ein riesiger Schwarzer, 2 Meter. Und hat sich total über den gefreut, für seinen Erfolg. Und konnte damit gar nicht umgehen.
Also die gönnen, ja, die gönnen. Weil
eine ganz andere Mentalität ist. Und ich wünsche mir sowas halt für Deutschland.
Das ist richtig.
Viele, viele Deutsche und viele, die jetzt auch deinen Podcast hören, Restleben, dass die das wirklich auch bei sich auf die Fahne schreiben und einfach diese Welt ein bisschen verändern durch ihr Mindset, was die haben, durch den Gedanken, den die haben, durch Positivität und einfach mal diese negative Grütze einfach mal wegschalten. Ja, das einfach eliminieren. Ich mag auch diese YouTubes nicht, die immer diese Schreckensnachrichten bringen. Das ist auch nicht mein Ding. Also ich verbreite auch nur Sachen, die gehen. Also und ich finde, wenn man auf der Suche ist nach Lösungen, dann findet man auch die Lösung. Dann findet man diese Lösungen, die einem auch helfen, irgendwie dieses Leben zu führen, ein wunderschönes Restleben.
Vielen Dank, Michael. Das war ein schöner Schlusssatz, würde ich sagen.
Sehr, sehr gern.
War mir ein, ich sage das immer sehr gerne, ein inneres Blumenpflücken mit dir zu sprechen. Du bist ein wundervoller Mensch, wie gesagt. Ich bin dankbar, dass wir uns kennenlernen durften und freue mich auf viele, viele weitere schöne Treffen. Ich denke, wir werden uns jetzt spätestens im Sommer sehen in München. Da freue ich mich schon sehr drauf.
Definitiv, mein Messer.
Ja, definitiv,
da freue ich mich auch riesig drauf. drauf.
Vielleicht schaffe ich es diesmal ohne Badehose zu kommen, weil letztes Jahr habe ich vergessen, mich umzuziehen. Das war so. Da war ich dann auf der Abendveranstaltung, auf der Gala-Veranstaltung mit meiner Badehose. Aber es war okay, es war schön.
Du, das ist ja das Geile.
Also, hat kein Gefühl.
Du musst ja hier nicht verkleidet auftauchen.
Genau.
Das ist ja das Schöne, weißt du, dass ja so mal die Leute, und das hat mich so fasziniert, so am Anfang, um das nochmal so kurz zu sagen, weil die Menschen, die hier wirklich so mega erfolgreich waren, auch so sind und immer noch, ne, die ein brutales Einkommen haben jeden Monat, was manche im Jahr nicht haben, wo du denn einfach gesehen hast, wie die so sind, da habe ich immer gedacht, boah, das gibt's doch gar nicht. Das sind so total normale Typen, ne? So ganz normale Menschen, ganz normale Männer und Frauen, und wo du gar nicht, würdest es niemals denken.
Was mich so beeindruckt hat, ist diese Dankbarkeit auch. Du hast bei jedem, egal ob der fünfstellig oder sechsstellig im Monat verdient, Dankbarkeit gespürt. Dankbarkeit für andere, Dankbarkeit für das, was sie haben. Und das ist nicht selbstverständlich.
Nee, da hast du recht.
Das ist wirklich was Schönes, und das erschreckt mich tatsächlich immer wieder bei vielen anderen, dass diese Dankbarkeit auch fehlt für Dinge, die da sind. Ah ja.
Gut.
Michael, mein Lieber, wie gesagt, nochmal vielen herzlichen Dank. Der letzte Satz, wenn du möchtest, gehört gerne nochmal dir.
Der letzte Satz. Überleg dir gut, was deine Augen zum Leuchten bringt. Das ist das Wichtigste, und das ist das, worum es geht.
Schön. Michael, vielen lieben Dank. Ganz liebe Grüße nach Zypern. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Danke dir.
Ich freue mich auch, mein Bester. Ganz, ganz liebe Grüße. Und ja, ich muss jetzt erstmal los.
Danke, Michael. Ciao.
Bye.